Auch dann, wenn wir heute Weihnachtsfeiertag haben, sind wir ja nicht gebunden an das Thema, das nun diesen Tag besonders kennzeichnet. Und wir möchten darauf hinweisen, dass wir neutestamentlich keine Weisung zu Feiertagen haben, sondern das war eine Weisung Gottes hinsichtlich des Alten Testaments. Der Mensch ist nicht autorisiert und schon gar nicht von Gott Feiertage einzusetzen. Wir sind nicht böse darum, dass wir an solchen Tagen ausspannen können. Aber unser Ausspannen sollte dann ein Einspannen in die Gemeinschaft mit dem Herrn genutzt werden als besondere Tage. Wir waren ja durch die Gnade des Herrn vor einer Woche hier zusammen, um in besonderer Weise gemeintlich nun hier anlässlich des Weihnachtsfestes zusammen zu sein. Deshalb möchten wir heute ein Wort Gottes zum Thema nehmen, das uns wieder von der Schrift her Wegweisung und Belehrung sein möchte. Und wir schlagen dazu 2. Korinther Kapitel 2 auf und lesen einmal den einen Vers 17. Zweiten Korinther, Kapitel 6, Entschuldigung, 2. Korinther 6, 2. Korinther 6, Vers 17. Da sagt das Wort: Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an. Und die zweite Stelle in Galater 6, Vers 1. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut. Soweit das Wort Gottes. Wie wichtig im Glaubensleben eines Kindes Gottes ist doch die göttliche Absicht des geistlichen Verständnisses an uns allen. Es ist die Absicht des Herrn, uns, den Kindern des Lichts, geistliches Verständnis zu vermitteln. Und die Nachfolge Jesu in Hingabe und Gehorsam ist verbunden und bleibt verbunden mit unserer persönlichen Stellung zu Wort. Es gibt keine Hingebung außerhalb des Wortes Gottes. Es gibt kein Erkennen Christi Jesu in seiner Herrlichkeit außerhalb des Wortes. Und wie gefährlich ist geradezu die Beurteilung und wie gefährlich ist die Anwendung des Wortes Gottes außerhalb des Verständnisses, welches uns der Herr lehren will durch die Schriften mittels seines guten Heiligen Geistes. Die abstrakten halluzinatären Erscheinungen in der heutigen Zeit der Mystik, dass man die Geistverherrlichung treibt, obgleich die Bibel anders redet, dass der Geist nicht verherrlicht werden soll, sondern der Sohn, sind geradezu eine mahnende Stimme an uns allen, mehr das Wort zu kennen. Wie furchtbar aber auch sind die Schäden unter den Gläubigen infolge Unkenntnis der Schriften, auch in den Beziehungen zu den beiden Stellen. Wir werden gleich sehen. So manche Kinder Gottes, die in ihrem Gewissen berührt sind, haben die Scheidung zwischen Volk Gottes und der Welt mitsamt ihren Verbindungen vollzogen. Andere fühlen, dass auch sie gehorsam sein sollten, aber sie möchten die Heiligung in der Absonderung nicht so gänzlich oder wie man uns gern sagt, wie ihr das macht, nicht so radikal vollziehen. Jawohl, wir werden gehasst von Gläubigen, weil wir so sehr radikal die Welt abhacken zu den Verbindungen des Gläubigen. Man will noch ein ganz klein wenig weltverbunden sein. Aber sie sind sich nicht darüber im Klaren, dass Weltverbundensein Satansverbundensein heißt. Sie sagen, es gibt doch noch so vieles, was dem Fleische angenehm ist, wovon wir nicht direkte Weisungen haben, uns auch davon zu distanzieren. Man weiß zwar auf der einen Seite, dass ihre Überlegungen und Einstellungen mit der Schrift nicht so ganz übereinstimmen, aber man will gewisse Dinge nicht gänzlich entbehren. Und dort sitzt genau die Frage der Liebe zu Jesus. Genau an diesem Punkt. Das Brot Gottes aus dem Himmel und die Liebe Jesu allein befriedigt sie eben nicht ganz. Ein wenig von den Schönen, von dem schönen Ägyptens, von der Redeweisheit Ägyptens, von den Fleischtöpfen Ägyptens und von der Kunst Ägyptens möchten sie zur Erhöhung des irdischen Genusses doch dabei behalten. Sie möchten noch mit Anschluss finden an den Dingen, die andere Seite zu bieten vermag. Obgleich der Herr sagt, darum geht aus ihrer Mitte. Diesen Gläubigen kommt der Pharao, der König Ägyptens, weitherzig entgegen. Mit einem Vorschlag. Ja, der Teufel macht uns viele Vorschläge. Die Frage ist, ob wir sie erwägen. Erwägst du sie, liegst du auch schon drin. Ich sag dir. Was hat denn der Pharao zu bieten? Nachdem Mose zu ihm so hart geredet hat und Gott noch härter vom Himmel her durch die Plage. Pharao sagt, geht heraus. Das klingt furchtbar fromm. Geht heraus, geht in die Wüste, opfert dort. Man meint ja gerade, der könnte unter der Wirkung des Geistes Gottes gestanden haben. Aber wir sehen gleich. Es geht weiter. Dann kommt ein Hochmutsanwallung. Er sagt, ich, sagt er, will euch ziehen lassen. Wir wollen uns nicht überheben über diesen Dummkopf. Gott hat sie ziehen lassen. Er sagt, ich. Das ist doch der natürliche Mensch geneigt, die Ehre, die Gott zukommt, sich selbst zu verbuchen. Ich glaube, was unseren alten Menschen anbelangt, können wir gar nicht schlecht genug an jeder natürlich über seinen denken, nicht über den anderen. Das steht uns nicht zu. Aber über unseren eigenen, da können wir gar nicht hart genug urteilen und denken. möchte das heute mal so sagen. Denn wer da nicht ein volles Ja hat, der hängt nämlich noch drin. Ich will euch ziehen lassen, dass ihr Jehova euren Gott opfert in der Wüste. Ha, das ist aber wunderbar, dass dieser Mann zu dieser Einsicht gekommen ist. Nein, der ist nicht zur Einsicht gekommen, sondern er hat unter dem Druck der Ereignisse, der Plagen solches reden müssen, weil er nicht mehr anders konnte. Aber jetzt geht's weiter und jetzt kommt eigentlich der Clou. Nur, sagt der Pharao, entfernt euch nicht so weit. So, jetzt haben wir die Worte. Nur entfernt euch nicht so weit. Und dieser Pharao in seiner Vermessenheit wünschte sogar durch Israel gesegnet zu werden und fügt noch hinzu, fleht für mich. 2. Mose 8, Vers 28. Hochinteressant. Er nimmt die Ehre Gottes für sich und sagt, fleht zu diesem Gott für mich. Also wenn nicht die Gnade Gottes Sache walten würde, wir wären in der Lage, aus der geistlichen Objektivität heraus alle Nicht-Erretteten für irre zu erklären. Und viele Gläubige sind darum der List des Feindes mit diesen Worten zum Opfer gefallen. Zwar gingen sie aus der Mitte, von der Gottes Wort redet, aber nicht so weit, nicht ganz. Ein bisschen Weltverbindung. Wir leben doch im 20. Jahrhundert. Ihr übertreibt das mit eurem Jesus. Ja, wir wollen es lieber mit Jesus übertreiben als mit der Welt. Sie sonderten sich durch Heiligung ab, aber nicht vollkommen. Und der Teufel hat auch heute nichts dagegen. Er hat nichts gegen religiöse Dinge. Aber er, der Satan, hat etwas dagegen, gleich dem Pharao. Gegen die völlige Auslieferung an Christus. Du brauchst den Teufel nur mal zu fragen, ob er das will. Da gibt er dir 1000 ausweichende Antworten. Da macht er dir die nichtigsten Dinge groß. Du brauchst nur Bibel lesen zu wollen. Es gibt Gläubige, die kommen einfach nicht zurecht. Die kommen über Jahre nicht zurecht. Warum nicht? Da haben sie noch das zu tun und jenes zu tun. Und wenn sie endlich soweit sind, dann schellt das Telefon. Da müssen sie natürlich hin. Und wenn sie sich wieder gesetzt haben und die Bibel in der Hand schellt, draußen an der Tür. Da werden nichtige Dinge geredet. Dass die vorige Woche ein Besen abhanden gehört. Aber das in diesem Augenblick muss der Teufel nachfragen lassen. Und er gebraucht nicht allein die Weltkinder, sondern auch Kinder Gottes. Um uns abzuhalten von Christus. Denn das Wort ist Jesus. Die Bibel ist wunderbar. Und wenn wir einmal Gottes Wort recht lieb gewonnen haben, dieses Wort des Herrn in unseren Herzen, dann befinden sich die Gläubigen auf Entdeckungsreise. Ich kann mich ungeheuerlich freuen über jedes Kind Gottes, das auf Entdeckungsreise in der Bibel gefunden wird. Ich freue mich immer ungeheuerlich, weil ich auch nichts sage. Aber ich freue mich maßlos. Weil ich einfach weiß, darin bekommt Jesus die Ehre. Nicht der Mensch. Nicht der Pharao. Viele Gläubige ähneln dem Herodes. Punkt. Das ist aber hart. Jawohl, es ist hart, aber wahr. Jetzt wollen wir mal sehen, was die Bibel Gottes Wort uns heute über den Herodes offenbart. Wir werden sagen, nun, die Bibel haben wir schon so oft durchgelesen. Aber was ich jetzt sage, wirst du wahrscheinlich noch nie gelesen haben. Viele Gläubige ähneln dem König Herodes, der, wie es heißt, so heißt es, vieles tat, der Herr Herodes tat vieles, was Johannes ihm sagte. Kennen wir die Bibel? Aber der Herodes tat nicht alles. Wir wollen das aufschlagen, dass es nicht sagt, der Bruder, der sagt dir Sachen. Markus 6, Vers 20. Wollen Sie es gleich nachlesen? Jawohl, man muss es nachlesen, damit wir es genau haben. Da heißt es, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er verwahrte ihn. Und wenn er ihn hörte, so tat er vieles. Durch die Rede des Johannes tat der Herodes vieles, was Gott wollte. Das nennen wir Einfluss. Jedes Kind Gottes hat aufgrund der Errettung Einfluss auf andere Menschen. Herodes hörte diesen Mann Gottes, den Johannes, den Täufer. Und aufgrund seiner Rede tat Johannes. Tat Herodes vieles, was er sagte. Er tat nicht alles. Was hat er denn nicht getan? Er ist nicht zum Jordan gekommen, um sich taufen zu lassen. Warum nicht? Weil er zu stolz war. Er wollte lieber verloren gehen, als seinen stolzen Nacken beugen. Aber er hätte ihn auch nicht getauft. Gleich der Pharisäer. Warum denn nicht? Weil sie nicht Buße taten, denn es war eine Taufe zur Buße. Verstehen wir? Dass Buße uns Demütigung bringt. Aber diese Demütigung wir brauchen, um vor dem Herrn Gnade zu erlangen. Diese Gnade hatte Herodes ausgeschlagen. Vieles tat er. Aber weil er nicht alles tat, ging er verloren. Solche vollführen eben nicht die von Gott verordneten drei Tagesreisen der Entfernung, wie bei Mose. Ist auch interessant mit diesen drei Tagesreisen. Könnt ihr euch mal Zeit nehmen. Diese drei Tagesreisen waren ein Stück des Weges, welches Gott vorgeschrieben hat und nicht vor, sondern über das Rote Meer hinweg waren die drei Tage Reisen verordnet. Über das Meer. Nicht vor dem Meer. Warum? Denn erst das Gerichtswasser, nachdem wir durch das Gerichtswasser sind, dieses Gerichtswasser trennt die Erretteten und die Verlorenen. Wären sie vor dem Wasser stehen geblieben, hätten sie wieder Gemeinschaft mit den Verlorenen gehabt. Jesus will, dass seine Gemeinde eine Trennung hat zwischen den Verlorenen und den Erretteten. Der Trennungsort ist die Gemeinde. Beachten wir. Die Gemeinde oder die Gemeinschaft ist noch keine Gemeinde. Nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 ist die Gemeinschaft gerade ein Viertel von einer Gemeinde. Und ich bin manchmal erschüttert, die zu einer Gemeinschaft zählen. Das nennt sich Gemeinschaft und dort haben Verlorene und Errettete geistliche Einheit. Genau das, was es nicht soll. Zwar gingen sie, jawohl, sie gingen, aber nicht so weit, dass die Verbindung mit dem Feind aufgehoben wurde. Unter Mose hingegen bestand vollkommen auf die göttliche Forderung jener drei Tagesreisen Abstand zwischen ihnen und den Ägyptern. Der hat darauf bestanden. Ich glaube, dass jedes Kind Gottes gesegnet wird, was darauf besteht, die Wahrheit durchzuführen, so wie die Schrift es sagt. Allerdings in Demut. Nicht, dass wir anfangen und dogmatische Dinge aus dem Zusammenhang herausnehmen, um Gott damit dienen zu wollen. Das ist der gleiche Unsinn, nur von der anderen Seite. Gottes Volk muss eben ganz aus ihrer Mitte heraus und nicht nur zwei Tagesreisen sein, sondern drei. Darum war der Herr Jesus auch nicht nur an zwei Tagen im Tode, sondern er auferstand am dritten Tag. Ein völliges, von Gott bestimmtes Maß. Halten wir dieses von Gott vorgeschriebene Maß nicht ein, bleiben wir weiterhin mit der Welt vermischt. Dann stehen wir vor dem brennenden Gerichtswasser. Versuchen solche, die noch nicht durch das Blut Jesu erkauft sind, gemeinschaftshalber noch gemeinsame Sache zu machen. Der Herr möchte uns bewahren. Oft aber auch meinen die Gläubigen, dass es genüge, sich von gewissen Dingen, von gewissen Städten, wie sie sagen, fernzuhalten. Weil das genügt eben nicht. Der Herr aber sagt, geht aus ihrer Mitte und haltet euch nicht nur von gewissen Dingen fern. Und der Pharao, der hat das besser verstanden als die Masse der Gläubigen heute. Das möchte ich hier sagen. Zur Ehre des Pharao. Zur Unehre der Gläubigen. Beim Hinausgehen aus der Mitte der Sünde, und jetzt geht's los. Das wird vollkommen falsch verstanden bei Gläubigen. Da haben wir zuerst, wir werden es gleich sehen, unsere eigenen Sünden abzulegen. Dem hat das vorauszugehen, das Wort wird oft falsch angewandt, wir werden es gleich sehen. Denn was nützt es denn, wenn wir die Weltsünden verlassen und die sündlichen Gebundenheiten von Lieblosigkeiten und dem götzendienerischen Eigenwillen dienen wir eifrig weiter. Dann nützt auch das Rausgehen nichts. Dann können wir auch in der Welt bleiben. Auch mag jemand sagen, meine Sünden sind hier gar nicht angesprochen, denn es heißt, geht aus ihrer Mitte. Und dazu möchte ich jetzt Stellung. Die ihrer sind die Sünden der Welt. Ein Kind Gottes hat mit Sünden nichts mehr gemein zu haben. Das sind ihre Dinge, die Dinge der gerichtsreifen Welt. Die Dinge der anderen, aber nicht der Gemeinde Jesu. Auch dann, wenn sie in unserer Mitte sind. Solange Kinder Gottes im Eigenwillen, im Götzendienst, bewusst oder unbewusst leben, ist die hier erwähnte Mitte sie selbst. Und wenn wir ihrer Mitte besehen, kommen wir zum Schluss, dass eigene götzendienerische Sünden nicht mehr an uns gesehen werden sollen. Und weil diese Sünden doch noch da sind, befinden sich ihre Sünden in unserer Mitte, wenn wir sie noch nicht durch die Gnade Gottes hinaustun konnten. Aus dieser Mitte sollen wir zuerst gehen. Das sagt. Aus der Mitte unserer eigenen Sünden sollen wir herausgebracht werden. Das meint die Bibel zuerst. Denn zuerst haben wir uns selbst inwendig zu reinigen. Sonst befinden sich ihre Sünden in meiner Mitte. Aber ihre Sünden, die der Welt, sind dann auch ihre Mitte. die in meiner Mitte Resonanz zeigen. Das ist in mir selbst, wovon wir hinauszugehen haben, aus dem Zustand, von dem der Herr sagt, dass wir aus diesem Zustand, aus ihrem Sündenzustand in unserer Mitte hinauszugehen haben. Das Neue Testament lehrt zuerst die innere und dann die äußere Reinigung. Wer das umkehrt, lebt auch ein anderes Evangelium aus und wird nie Sieg im Glaubensleben haben. Sobald wir uns ihrer Mitte nach außen hin herausgehen, entstehen oft Bedenken. Da sagt man, ja, aber es sind doch auch Gläubige in ihrer Mitte. Ja, sogar der Verkündiger ist gläubig. Die lieben den Herrn Jesus genauso wie wir. Und wir sind doch nicht mehr als sie. Um diese Frage geht es überhaupt nicht, ob wir mehr sind als sie. Das wissen wir selbst, dass wir nicht mehr sind. Das braucht man uns noch nicht einmal zu sagen. Weil es überhaupt nicht um diese Frage geht. Es geht um eine ganz andere Sache. Die Gläubigen zu erforschen und zu beurteilen ist nicht unsere Sache. Das tut der Herr und das hat er sich selbst vorbehalten. Die Bibel sagt, der Herr kennt, die sein sind. Damit wird offenbar, dass wir nicht der Herr sind. Manchmal halten wir uns in unserer Beurteilung dafür, aber wir sind es wirklich nicht. Aber deshalb bleibt dennoch das Wort Gottes bestehen. Sowohl für uns als auch für andere. Es bleibt bestehen, nicht in dieser Frage am ungleichen Joch mit der Welt zu ziehen und nicht in diesem Joch mit der Welt zu sein. Das heißt, Kinder Gottes und Ungläubige dürfen niemals gemeinschaftlich geistliche Einheit darstellen und schon gar nicht im Brechen des Brotes, wovon wir bekennen nach 1. Korinther 10 ein Leib mit ihm zu sein. Wer nicht wiedergeboren ist, hat Brot und Wein nicht zu nehmen. Und solches zu sehen, meine ich, wäre gar nicht einmal schwer. Wer den Heiligen Geist hat und es sehen will, kann es sehen. Und wenn wir es nicht sehen, dann liegt eben böses Verhalten vor. Denn es ist die Absicht Gottes, uns durch seinen Heiligen Geist sein Wort zu verklären. Nicht die Gläubigen, nicht in den anderen Denominationen sind unsere Vorbilder, auch wenn sie ungehorsam sind. Nicht die anderen sind für uns Muster und Maßstab, sondern allein Christus. Auch das sollten wir lernen. Ich glaube, dass in der Gemeinde Jesu so viel Schwachheiten und Unvollkommenheiten und Kraftlosigkeiten darum sind, weil man sich an Systemen festhält, die gar nicht nach Gottes Gedanken existent sein sollen. Weil man sich an Menschen festhält, weil man sich nicht an Christus anklammert, wozu wir aufgerufen sind. Und unser alleiniger Wegweiser ist sein Wort. Um rechte Wegweisung zu haben, ist es einfach notwendig, das Wort Gottes in aller Tiefe zu kennen. Wer dieses Wort nicht in der Tiefe kennt, hat den Mund zu halten und zum Herrn zu rufen, dass er ihm demütige Herzen schenkt hinsichtlich des Erkennens seines Wortes. Unser alleinige Richtschnur ist der Herr Jesus und sonst nichts. Was mit Christus und was mit seinem Wort nicht übereinstimmt, muss fallen. Das gehört niedergemacht, radikal. Denn das ist der Zustand, der die Gemeinde Jesu heute kraftlos gemacht hat. Ein wenig noch mit den Gottlosen. Es muss auch dann fallen, wenn ein Engel, wie Paulus sagt, vom Himmel redet, Galater 1,8. Fallen muss es. Wir haben uns nur an Christus und sein Wort zu halten. Alles andere hat nicht Maßstab und Richtschnur für uns zu sein. Und was ist es, wenn wir Gläubige mit großen Gaben sehen? Gläubige im Besitz großer Gaben besitzen auch eine große Verantwortung. Das ist das Erste. Eine Verantwortung, die geraden Wege des Herrn in allem zu gehen. Und wenn sie sie nicht gehen, ist das nicht unsere Sache, sondern ihre. Wir wissen aber auch, dass der Besitz großer Gaben keineswegs das Wandeln im Lichte garantiert. Das wissen wir auch. Darum gibt es überhaupt kein Anhimmeln von Menschen, ob Hirten, Lehrer oder Evangelisten sind. Merken wir uns einen Satz. Licht besitzen und im Lichte wandeln sind zweierlei Dinge. Wir wollen noch darüber nachdenken. Wir haben ein interessantes Beispiel im Neuen Testament, das mir immer wieder Belehrung schenkt. Das sehen wir bei dem Petrus. In einer hochinteressanten Sache. Gott hatte dem Petrus Licht gegeben wie kaum einen. Wenn ich die petrinschen Briefe lese, dann fange ich an und werde stille und schweige. Er führt uns hinein in Sachen, über die die Wissenschaft Jahrhunderte gelacht hat. Nämlich über die Auflösung der Elemente, von der die Wissenschaft in Büchern Jahrhunderte gelehrt hat, dass es solche nicht gibt. Und weil es solche nicht gibt, hier der Beweis der Unechtheit der Bibel gebracht sei. Und als die erste Atombombe fiel, da fielen auch kluge Leute aus ihren Schuhen. Die kippten förmlich aus den Stiefeln. Aber das sind unehrliche Leute. Manche Gläubige halten sich an solchen Wissenschaftlern fest, dass wir es ja nicht tun. Wir wollen uns an Christus festhalten. Er hat die Auflösung der Elemente vor bald 2000 Jahren durch die Triebkraft des Heiligen Geistes vorausgesagt. Das stimmt auch dann, wenn die Wissenschaft noch nicht so weit ist. Heute ist es so weit. Ich weiß nicht, ob das Gottes Fügung oder Zufall ist. Ich weiß das nicht. Ich kümmere mich da nicht drum. Ich kümmere mich um meinen Herrn und dass ich errettet bin, das ist kein Zufall, das weiß ich. Gott hatte dem Petrus ungeheuerliches Licht gegeben über göttliches Wissen und göttliche Erkenntnis. Er hatte ihm auch Licht gegeben, dass die Wand, die Mauer, nicht die Berliner, diese Mauer und Wand zwischen Juden und Heiden abgetan sei. Wir lesen das in besonderer Weise durch das dreimalige Erscheinen des Tuches vom Himmel in Apostelgeschichte 10. Und dann kam ein Tag der Probe für den Petrus. Ein Tag der Prüfung. Wollen wir mal sehen, was mit dem Petrus ist. Der so großes Licht hat. Und weil der Petrus in einer Frage seines Herzens nebst anderer Gläubiger nicht dem Lichte folgten, kam die Prüfung. Wisst ihr, Geschwister, dass wir ja nicht die Prüfungen Gottes gering achten oder gar als etwas Feindliches anschauen. Das, was auf uns zukommt, kommt so und so Gott verordnet oder Gott zugelassen auf uns zu. Aber dass wir ja ein Ja dazu haben, zu dem, was Gott uns schickt. Bei diesem Essen der Gläubigen, da steht einer auf. Wisst ihr wer? Der jüngste Apostel von allen, der steht auf. Paulus. Und straft den ältesten Apostel in aller Offenheit vor allen anderen. Und sagt, dass er, dieser alte Apostel Petrus, nicht den geraden Weg nach der Wahrheit wandle. Galater 2, Vers 11 bis 14. Der Petrus, der so viel Licht hatte, wandelte nicht nach dem Weg der Wahrheit. Ist das nicht bitter? Ist etwa viel Licht, ist etwa Gnadengabe als Hirte, Lehrer oder Evangelist ein Privileg? Nun ja, wir brauchen nur nach Rom zu schauen. Etwa einer Unfehlbarkeit? Und wenn schon der von allen anerkannte alte Apostel Petrus, der Wahrheit unterstellt war, obgleich er sich dieser Wahrheit jetzt nicht bewusst wurde. Aber er war ihr unterstellt und Gott sorgte dafür, auch wenn es der jüngste Apostel war, der Paulus ihn gerade zu bieten. Dann möchte ich nur das eine Wort sagen, wie viel mehr die Gläubigen heute. Ich muss da gerade an ein Gespräch vom Freitagabend noch denken und komme eigentlich aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Einige haben versucht, ihr Nicht-Herausgehen damit zu entschuldigen, zu sagen, seid klug wie die Schlange. Ich glaube, das Wort Gottes kann man für jede Schand- und Brandtat benutzen. Man muss nur lange genug suchen, da findet man schon irgendwie was, was man verbieten und verdrehen kann, dass es auch noch für die Sünde brauchbar wird. Diese Leute, diese Schlangenleute, die hier die Klugheit der Schlangen zitieren, um ungehorsam sein zu dürfen, oder sie dürfen es ja nicht sein, um ungehorsam zu bleiben, vernachlässigen die Fortsetzung des Wortes. Und das ist nämlich das Problem, dass man Dinge aus dem Zusammenhang herausliest. Diese Bibelstelle geht nämlich weiter. Wir lesen das in Matthäus 10, Vers 16. Das geht nämlich weiter und dann kommt ein und ohne falsch wie die Tauben, und das sind sie eben. Und wir sagen das eine, aber nicht ohne das andere. Ich kann nicht nur die eine Hälfte des Satzes für mich beanspruchen, während ich die zweite Hälfte verleugne. Die Gott empfohlene Klugheit, auch wenn es hier in dieser Weise eine Schlange ist, darf nicht mit Ungehorsam, darf nicht mit Unglauben, nicht mit Unlauterkeit gegen sein Wort verbunden sein. Selbst die Schlangenklugheit muss rein sein. So könnten wir konstatieren, um dieses Wort in die rechte Linie zu rücken, wie es von uns ausgelebt werden muss. So sollen und dürfen wir auch nicht zu Brüdern hinausgehen. Das wird man mitunter falsch verstanden. Nur weil ein guter Evangelist oder ein guter Lehrer da ist. Sondern zu ihm steht geschrieben, zu Jesus. außerhalb des Lagers. Das ist der Befehl. Nun, Sünden kamen in der Urgemeinde vor. Und Sünden finden wir auch heute leider wohl in jeder Mitte, wo Kinder Gottes sind. Es handelt sich aber bei dem Befehl des Herausgehens gar nicht um die Frage der größeren Reinheit oder Unreinheit, sondern um die Frage der Biliamschen Lehre, der Vermischung von gläubig oder ungläubig. Um diese Frage geht es. Weiter darum, ob mit dem Bösen oder Unrechten schriftgemäß verfahren wird. Ob es gerichtet oder ob es aus der Mitte hinaus getan wird. Letzteres natürlich angesichts in Ermangelung einer Buße. Ob Unrechtes oder Schriftwidriges geduldet, ja sogar satzungsgemäß festgehalten und behauptet wird, um diese Fragen geht es hier. Von Fehltritten, wie wir das nun in Galater 6, Vers 1 sehen, sowie von Schwachheiten haben wir uns niemals zu trennen. Das ist Lehre des Wortes. Diese sollen ja zuerst zur Buße und dann zum Ablegen gebracht werden. Leider wissen nur die allerwenigsten Gläubigen den Unterschied zwischen Fehltritt, Schwachheit und hinaustun soll. Die wissen es eben nicht. Sobald im Kinde Gottes oder sobald ein Kind Gottes in Sünden gefallen, so behandelt die Bibel Gottes Wort, wobei unwichtig ist, wie oft, wie lange und wie beharrlich wir Gott widerstanden haben. Die Bibel behandelt die Dinge als eins. Denn jedes Fallen in Sünde ist das Werk eines vorausgegangenen Ungehorsams und Widerstehens dem Geiste Gottes. Auf die Intensität oder Länge kommt es dabei. Gott behandelt das alles als eines. Also, sobald ein Kind Gottes in Sünden gefallen, Bekenntnis und Buße darüber zeigt, liegt ein Fehltritt vor. Ein Fehltritt liegt dann nicht vor, wenn ein Kind Gottes gesündigt hat und bleibt darin, verharrt in der Sünde. Bei einem Fehltritt, da darf eben nicht nach der Lehre des Wortes hinausgetan werden, sondern die Bibel redet nach Galater 6, Vers 1, zurechtgebracht werden. Der Jesus soll solch einen zurechtbringen? Nein, das sagt die Bibelstelle eben nicht. Ein solcher, der in Sünde gefallen ist, soll zurechtgebracht werden, nicht vom Herrn. Hier steht nämlich was ganz anderes in meiner Bibel. Ich weiß nicht, was bei euch steht. Dieses Zurechtbringen wird aber nur dann möglich sein, wenn wir geistlich sind. Daher so bringet ihr die Geist. Einen solchen wieder zurecht, indem wir ihm anständig den Kopf waschen. Nein! Hier steht im Geiste der Sanftmut ist die Zurechtbringung. Wer das nicht hat, der muss ich es erbitten. Und wer es nicht kann, der muss es schenken lassen.